Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Podcast rund um Geld- und Karrierethemen. Heute mal an einem ganz anderen Ort, nämlich live vor Ort auf dem Fondsfrauengipfel. Also, wenn unser Ton ein klein wenig anders klingt als sonst aus unserem Studio im 50. Stock, dann bitte wundert euch nicht und seht uns das nach. Wir möchten heute über eine Frage sprechen, die viele von uns bewegt, besonders diejenigen von euch, die schon Kinder haben oder über Familie nachdenken. Nämlich, wie investieren wir eigentlich frühzeitig für unsere Kinder und warum ist es kein Egoismus, wenn man zuerst auf die eigene finanzielle Stabilität achtet? Dabei wollen wir natürlich auch auf die aktuellen Diskussionen rund um die Frühstartrente eingehen, also das Angebot der Bundesregierung, zukünftig schon früh Kapitalmarktinvestitionen für Kinder zu fördern. Und darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Christina sprechen aus dem Portfolio Management, die ihr ja bereits aus vergangenen Podcast-Episoden kennt. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, schön, dass ich dabei sein kann.
Christina, du verfolgst ja die Debatte rund um die Frühstartrente aus zwei Perspektiven. Also zum einen aus beruflichem Interesse, aber natürlich auch ganz persönlich als zweifache Mama. Warum ist denn aus deiner Sicht frühes Investieren so entscheidend?
Die Diskussion rund um die Frühstartrente macht ja eins ganz deutlich. Altersvorsorge beginnt eben nicht mit 40, sie beginnt idealerweise ja schon mit 0, also direkt bei der Geburt. Je früher Kapital also investiert wird, desto stärker wirkt ja dann auch der Zinseszinseffekt. Also Erträge erwirtschaften neue Erträge und das im Idealfall dann auch über Jahrzehnte. Für mich hat das zwei große Vorteile. Erstens brauche ich später deutlich geringere monatliche Beiträge und ich nehme mir auch extrem viel Druck aus der Zukunft. Ganz persönlich habe ich deshalb direkt nach der Geburt meiner Kinder damit begonnen, kleine monatliche Beträge anzulegen. Die waren zwar nicht riesig, aber ich habe das ganz konsequent gemacht. Und wir haben das dann auch gemeinsam in der Familie entschieden. Zusätzlich hat meine Mama dann noch 25 Euro zusätzlich für jedes Enkelkind beigesteuert. Ganz mit dem Gedanken, lieber jeden Monat ein Stück Zukunft schenken, als vielleicht das tausendste Spielzeug, was ja dann doch am Ende oft in der Ecke landet. Mir ging es weniger um die eingezahlte Summe, sondern um die Zeit und darum, meinen Kindern später gewisse Optionen auch zu ermöglichen. Ob für Ausbildung, die erste Wohnung oder einfach einen ganz entspannten Start ins Berufsleben.
Und du hast gerade schon Zinseszinseffekt gesagt. Vielleicht sind einige von unseren Hörerinnen noch recht neu dabei. Kannst du das nochmal ein bisschen greifbarer machen? Was versteht man darunter und wie groß ist dann der Unterschied dank Zinseszinseffekt wirklich?
Ja, der ist sehr groß. Vielleicht macht es das einfacher oder greifbarer, wenn wir das mal an einem Beispiel durchrechnen. Wenn ich also ab Geburt 25 Euro monatlich investiere und das über 18 Jahre, mit einer unterstellten durchschnittlichen Rendite von 6% und Tanja, das ist im Aktienbereich durchaus eine realistische Größenordnung bei der langen Laufzeit, dann habe ich insgesamt 5.400 Euro eingezahlt und eine hypothetische Rendite von über 9.700 Euro in meinem Depot angesammelt. Mit 50 Mark, die meine Mama damals auf einem Sparbuch für mich angesammelt hat, kamen solche Beträge bei weitem nicht zusammen. In meinem Fall legen wir aber ja nicht 25 Euro an, sondern sogar 50 Euro im Monat, weil meine Mutter ja für jedes Enkelkind nochmal 25 Euro dazu gibt. Dadurch verdoppeln sich also auch die Einzahlungen auf rund 10.800 Euro und nach 18 Jahren stehen in unserem Depot dann um die 19.400 Euro. Und das hilft dann schon bei ganz konkreten Wünschen wie Führerschein, Auslandsjahr oder vielleicht der ersten eigenen Wohnung. Warte ich jetzt aber 10 Jahre länger und beginnet also erst später. Selbst wenn ich dann monatlich das Doppelte investiere, verliere ich ganz wertvolle Zeit und komme am Ende nur auf grob 2/3 dieses Betrages raus. Das zeigt also eins, es geht nicht um die perfekte Summe. Es ist entscheidend, dass wir eben früh anfangen. Und das ist auch, was ich als Mama spannend finde. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern einfach überhaupt anzufangen.
Und du sprichst ja auch ganz oft darüber, wie wichtig dir das Thema finanzielle Eigenständigkeit ist. Kannst du uns verraten, warum dir dieses Thema so sehr am Herzen liegt?
Weil ich selbst erlebt habe, wie schnell sich Lebensmodelle verändern können. Ich bin mittlerweile geschieden und alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern im Alter von 4 und 6 Jahren. Und gerade in dieser Phase war ich unglaublich dankbar dafür, dass ich meinen sicheren Job habe, meine eigenen Finanzen wirklich verstehe und auch ein Stück weit Rücklagen hatte. Somit musste ich nicht bei Null anfangen. Denn finanzielle Unabhängigkeit, die gibt mir natürlich keine Garantie dafür, dass es nicht auch in Zukunft irgendwelche Krisen gibt. Aber sie gibt mir einen gewissen Handlungsspielraum. Und Handlungsspielraum ist für mich auch ein Stück weit Freiheit. Viele Frauen, mit denen ich spreche und vor allem auch auf Frauenveranstaltungen, die kümmern sich immer zuerst um ihre Kinder und verschieben deshalb die eigene Vorsorge. Und ich kann das natürlich als Mama absolut nachvollziehen, dass man oft seine eigenen Dinge an letzte Stelle stellt. Dass man zuerst an die Kinder denkt, zuerst an Freunde, an alle anderen und seine eigenen Dinge, die einem persönlich wichtig sind, hinten anstellt. Bei finanziellen Themen sollte man das aber anders machen. Denn wenn sich Lebensumstände ändern, wird aus einem theoretischen Thema ganz schnell Realität. Und dann gibt es Sicherheit, dass wir einen gewissen Puffer haben, auf den man fallen kann.
Und was heißt das für dich ganz konkret? Erst Christina und dann die Kinder?
Es heißt vor allem, dass wir die richtige Reihenfolge einhalten. Ganz konkret würde ich das in drei Schritten leben, Tanja. Erstens natürlich die eigene Existenz sichern. Also zum Beispiel überhaupt einen Notgroschen zu haben. Zweitens dann für die eigene Altersvorsorge. Und drittens dann natürlich langfristig auch für die Kinder investieren. Ich habe irgendwann verstanden, wenn ich selbst stabil bin, dann sind es meine Kinder auch. Und das ist in meinen Augen keine Art von Egoismus, sondern es ist ein Stück weit Verantwortung. Vielleicht kennst du das auch aus dem Flugzeug, da heißt es ja auch immer erst die eigene Sauerstoffmaske aufziehen, bevor wir unseren Kindern helfen. Und genauso sollte das bei finanziellen Themen auch sein.
Und ich glaube, da stecken zwei ganz wichtige Aspekte drin, weil das eine ist natürlich, dass du für deine Kinder dann auch entsprechend eine Vorbildwirkung hast. Das andere ist ja aber auch, wenn wir uns jetzt mal uns als Kinder anschauen und unsere Elterngeneration, wenn die Eltern nicht vorgesorgt haben, dann kommt man nämlich auch als Kind irgendwann ganz schnell in die Situation, dass man da auch unterstützen und aushelfen muss.
Das stimmt, ja.
Und jetzt mal ganz praktisch, wenn Eltern denn ihre eigene Vorsorge geregelt haben und für ihre Kinder sparen oder investieren wollen, wie gehen sie dann am besten ganz praktisch vor?
Das Wichtigste zuerst, Einfachheit schlägt Komplexität. Ein Kinderdepot kann natürlich sinnvoll sein, gerade wenn es wirklich langfristig gedacht ist. Und das ist ja gerade bei Kinderanlagen oft der Fall. Dazu kann ich mich natürlich im Internet schlau machen. Ich kann aber auch zu meiner Hausbank oder zu meiner Sparkasse gehen und kann mir die nötigen Informationen dort holen. Über den Anlagehorizont haben wir, glaube ich, schon relativ ausführlich gerade gesprochen. Zusätzlich finde ich noch eine breite Streuung auf jeden Fall wichtig. Ob ihr euch dann für einen ETF oder lieber einen aktiv gemanagten Fonds entscheidet, das hängt ein Stück weit von euren Zielen, aber auch euren persönlichen Präferenzen ab. Ein ETF bildet den Markt ab. Ein aktiver Fonds kann also gezielt Chancen nutzen und flexibel reagieren, zum Beispiel auch bei Marktschwankungen, wie wir sie gerade wieder an den Märkten sehen. Wichtig ist aber vor allem eins: Langfristigkeit, Disziplin und auch ein Stück weit Gelassenheit, auch wenn es mal auf und ab an den Börsen geht.
Und lass uns vielleicht direkt mal beim Thema Schwankungen bleiben. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass gerade wenn man nicht mit dem eigenen Geld, sondern ja mit dem Geld, das für die Kinder bestimmt ist, spart, dass man da vielleicht noch ein bisschen stärker dieses mulmige Gefühl hat, auch Schwankungen aushalten zu müssen.
Absolut, und das kann ich als Mama absolut nachvollziehen, denn meine Tochter ist im Herbst 2019 geboren, also kurz vor Corona, mein Sohn Ende 2021, also kurz vor dem Krieg in der Ukraine. Auf den ersten Blick machen solche Einbrüche natürlich Bauchschmerzen. Und das ging mir an der Stelle ganz genauso, obwohl ich natürlich schon lange Märkte beobachte und die Themen kenne. Auch wir haben damals natürlich mit kleinen Beträgen angefangen, aber es gab auch ein bisschen Geld zur Geburt. Das haben wir einmalig angelegt. Und ja, wenn man dann sieht, wie sich der Depotstand verändert, dann merkt man natürlich schon, dass man so ein bisschen Bauchkrummeln bekommt. Wenn ich aber jetzt auf die Spardepots der Kinder schaue, dann waren diese Krisen sogar eher ein Vorteil, denn durch diese regelmäßigen Sparraten, die wir gemacht haben, habe ich in den schwächeren Marktphasen günstiger eingekauft und sogar mehr Anteile bekommen. Mit also diesem langen Anlagehorizont, den meine Kinder haben, mit 15 oder sogar 20 Jahren, können meine Kinder also Schwankungen nicht nur aushalten, nein, sie profitieren sogar davon. Und deshalb sage ich mir, eine gewisse Volatilität, also Schwankungsbreite, gehört an der Stelle dazu. Wer Zeit hat, für den sind Krisen nicht das Ende der Welt, sondern oft sogar gute Kaufgelegenheiten.
Und wir hatten eben schon gesagt, dass du das Thema Frühstartrente ja auch eben wegen deiner Kinder mitverfolgst, aber auch, weil es dich beruflich beschäftigt. Was denkst du denn, können wir aus dieser Debatte für uns mitnehmen?
Wir können daraus mitnehmen, dass Kapitalmarkt normal sein sollte und dass Frühbeginn auch ein enormer Vorteil an der Stelle ist. Und natürlich ist es großartig, wenn das jetzt auch unsere Regierung erkannt hat. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, wenn wir können, auch zusätzlich noch etwas für unsere Kinder zurückzulegen. Und ich finde es gut, dass das Thema politisch diskutiert wird. Aber staatliche Programme ersetzen ja ehrlich gesagt auch keine Eigenverantwortung, Tanja. Aber noch wichtiger ist für mich ein anderer Punkt. Kinder lernen ja nicht durch irgendwelche Sparpläne, sondern sie lernen durch Beobachtung. Meine Kinder bekommen noch keine Marktanalysen von mir in dem Alter, in dem sie sich befinden. Aber sie erleben jeden Tag, dass ich arbeite, dass ich Entscheidungen treffe und dass ich auch Verantwortung übernehme. Sie erleben, dass Geld kein Tabuthema ist, sondern ein Werkzeug. Also Vorbildwirkung und finanzielle Bildung im ganz alltäglichen Leben zu integrieren. Und ich wünsche mir eins, dass sie später ganz selbstverständlich investieren, ihre finanziellen Entscheidungen bewusst treffen und sich sicher im Umgang mit Geld fühlen.
Also, dass deine Kinder für Marktanalysen noch ein bisschen klein sind, das glaube ich dir sofort. Und ich glaube leider auch, um unseren Podcast zu hören. Aber du hast ja gesagt, ich spreche zu Hause natürlich trotzdem über das Thema Geld. Ich bin neugierig, wie genau bringst du ihnen dann den Umgang damit näher?
Ja, wir sprechen zum Beispiel darüber, dass man eben nicht alles kaufen kann, was man vielleicht nur schön findet. Dass Sparen auch etwas mit Prioritäten zu tun hat. Neulich standen wir zum Beispiel im Spielwarengeschäft. Meine Tochter hatte ein neues Kuscheltier im Arm, mein Sohn ein weiteres kleines Auto und beides hätte selbstverständlich auch noch in die Spielzeugkiste gepasst. Ich habe ihnen dann aber erklärt, wir können das jetzt kaufen und es landet vielleicht in ein paar Tagen wie so viele andere Dinge dann einfach in der Ecke. Oder wir lassen es jetzt bewusst hier und legen das Geld für etwas zurück, das ihnen vielleicht wichtiger ist. Zum Beispiel ein gemeinsamer schöner Ausflug oder ein größeres Spielzeug, das sie sich vielleicht schon lange gewünscht haben. Am Ende haben sich meine Kinder dazu entschieden, nur eine Kleinigkeit mitzunehmen und den Rest für später zu sparen. Solche Situationen nutze ich im Alltag, um zu zeigen, Geld ist nicht da, um jeden spontanen Wunsch zu erfüllen, sondern es hilft uns dabei, Wünsche zu sortieren und bewusst zu entscheiden, für was wir es ausgeben. Und das ist für mich gelebte finanzielle Bildung im Alltag und das ganz ohne Fachbegriffe. Und neben diesen Alltagssituationen erzähle ich meinen Kindern natürlich auch oft Geschichten. Und so kann ich eben nicht nur komplexe Themen für sie vermitteln, sondern es geht uns Erwachsenen doch auch oft so, dass es uns hilft, wenn wir eine Geschichte dazu hören. Warum ist das so? Weil Zahlen einfach nur rational sind und uns rational überzeugen können. Aber Geschichten können wirklich Verhalten ändern. Ich kann dir also jetzt erklären, wie ein aktiv gemanagter Fonds funktioniert, ganz technisch, oder ich erzähle dir es als Geschichte. Stell dir also vor, der Markt ist ein großes Meer. Ein ETF fährt mit der Strömung, er bildet also den Markt ab, bei ruhiger See und im Sturm. Ein aktiv gemanagter Fonds ist eher so ein Team, was auf der Brücke die ganze Situation beobachtet. Wir beobachten die Wetterlagen, wir analysieren die Risiken, die es vielleicht gibt und dann entscheiden wir ganz bewusst, welche Route wir nehmen und welchen Sturm wir vielleicht auch ganz bewusst meiden wollen. Wir fahren also nicht einfach mit jeder Strömung mit, sondern wir wählen ganz gezielt aus.
Vielen Dank, Christina, für diese schöne Geschichte. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal zu unserem Thema erst die eigene Vorsorge zurückkommen, dann die des Kindes in Angriff nehmen. Ich höre nämlich immer wieder, auch auf Frauenveranstaltungen, da bist ja auch du häufiger unterwegs, dass manche Frauen sich nicht so recht trauen anzufangen, vor allem auch aus Sorge, Fehler zu machen. Und ich denke, ähnlich wie beim Thema Schwankungen, über das wir eben schon gesprochen haben, ist es beim Sparen fürs Kind ganz ähnlich, dass man da natürlich noch viel weniger Fehler machen möchte als bei seiner eigenen Geldanlage. Wie siehst du das?
Ja, und das ist natürlich auf jeden Fall gegeben. Und ich glaube, man muss keine Angst haben, überhaupt was falsch zu machen. Denn das nennen mir die meisten Frauen, mit denen ich auf solchen Veranstaltungen ins Gespräch komme, ganz oft. Ja, ich weiß ja gar nicht, ich kenne mich nicht aus und vielleicht verliere ich dann irgendwas. Ich möchte ja nichts verlieren, also mache ich lieber gar nichts. Aber eins ist natürlich auch entscheidend, überhaupt anzufangen. Und alles natürlich auch nur fürs Kind zu sparen und nichts für sich selbst zu tun, das wäre aus meiner Sicht natürlich auch ein Fehler. Die Hauptsache ist, dass wir starten und das an meiner Stelle auch mein Appell an euch. Nicht zu warten, bis man mehr Geld hat oder aus Sorge vor Schwankungen vielleicht gar nicht zu investieren. Perfektion sollte aus meiner Sicht gar nicht das Ziel sein, sondern sich zu trauen, anzufangen und dann natürlich auch dran zu bleiben.
Und liebe Christina, wenn du unseren Hörerinnen heute noch einen Gedanken oder einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre das dann?
dann wäre es auf jeden Fall dieser Gedanke. Wartet nicht auf den perfekten Moment. Ich habe auch nicht mit dem Sparen angefangen, als alles perfekt sortiert war, die Kinder groß und die Karriere stabil war. Nein, ganz im Gegenteil. Meine ersten Sparpläne, die liefen schon, als ich nachts mit Baby wach war. Und ich habe ehrlich gesagt viele Monate gedacht, diese kleinen Beträge, die ich da jetzt investiere, bringen die mir überhaupt was? Lohnt sich das überhaupt bei so kleinen Beträgen? Heute bin ich aber unglaublich froh über genau diesen kleinen und vielleicht auch unspektakulären ersten Schritt. Für mich, aber auch für meine Kinder. Und nicht, weil ich immer alles richtig gemacht hätte, sondern weil ich angefangen habe und einfach dran geblieben bin. Und deshalb wäre mein Tipp, nehmt euch ein realistisches Ziel. Startet mit einem Betrag, der zu eurem Leben passt und lasst die Perfektion erstmal aus und vor. Die wichtigste Entscheidung ist nicht, welcher Fonds oder welche Anlage ihr dann am Ende wählt, sondern dass ihr für euch und für eure Kinder überhaupt erstmal loslauft.
Ja, vielen lieben Dank, Christina. Das war doch ein sehr schöner Schlusssatz. Und ich glaube, auch gerade wenn man mit solchen kleinen Beträgen anfängt, dann muss vielleicht auch die Sorge, da einen Fehler zu machen, gar nicht mehr so groß sein, wenn es an der Stelle vielleicht nicht ganz so sehr wehtut. Vielen Dank auch, dass du wieder so persönliche Einblicke in dein Leben mit uns geteilt hast. Und wenn ihr Fragen habt oder euch auch das Thema Sparen für Kinder beschäftigt, dann schreibt uns doch wie immer sehr gerne an podcast@dk.de. Und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns an dieser Stelle natürlich auch in 2 Wochen wieder bei Money on Her Mind. Vielen Dank und bis bald.